Ja, wenn wir den Erntedanktisch sehen und aufgefordert werden zum Dank, dann könnte man sagen, ja, das ist alles in Ordnung, ist gut, Gott steht zu seinem Wort. Aber dann kommen so Mitte des Jahres die Nachrichten, wir haben schon alles aufgebraucht und wir sind mit unseren Reserven jetzt am Ende. Und wenn wir jetzt weiterleben wollen, dann müssen wir schon unsere Reserven angreifen. Und wir wissen nicht, wie lange die Reserven dauern. Ach, so schlimm ist das alles in dieser Welt. Und es ist, wenn man solche Nachrichten immer wieder erneuert und wiederholt, kein Wunder, wenn dann so viele Menschen unzufrieden sind, auf die Straße gehen. Die sogenannte letzte Generation, die wollen die Welt retten. Ja, wenn man ihnen das immer wieder sagt, ihr müsst jetzt aufpassen, dann ist es kein Wunder, wenn Menschen aufmüpfig werden und versuchen, das zu tun, was sie nicht tun können. Denn Gott hat diese Welt in seiner Hand. Wir kennen ja alle das Lied, dass Gott die Welt, oder meistens denke ich mal, Gott hält die Welt in seiner Hand. Und das dürfen wir uns ganz gewiss auch immer wieder neu zurufen. Eine zweite Sache, die mir so eingefallen ist, in diesem Jahr habe ich eine neue Beziehung zu Wespen bekommen. Ich habe Wespen immer nur als lästige Viecher gesehen. Und ja, ich denke mal, viele von euch können mir da zustimmen. Aber wenn ich dann durch meine Kohlbeete gegangen bin, habe ich mich gewundert, was die Wespen da wollen. Ich hatte so viele Wespen in den Kohlbeeten. Bis ich dann gesehen habe, dass auf dem Weg eine Wespe dabei war, eine Raupe zu verzehren. Ja, habe ich gedacht, ach, das ist auch eine feine Sache. Gott hat sich doch was einfallen lassen mit den Wespen. Ja, aber das soll auch nicht die Predigt sein. Der Predigttext ist von mir, genau wie Christian vorhin schon sagte, so ein bisschen komisch vorgekommen für den heutigen Tag. Der Psalm 65, den Christian gelesen hat, ja, zu Anfang ist überhaupt nichts von Ernte zu sehen, aber dann wird eben zum Schluss das, was Gott sagt, solange die Erde steht, wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das wird dann noch einmal in Worte gefasst, dass Gott dafür sorgt, dass alles wachsen kann. Ja, der Predigttext steht im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 4. Und zwar die Verse 4 bis 5. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Wie kommt man zu seinem Text zum Erntedankfest? Und dazu lese ich nochmal die ersten drei Verse aus dem Kapitel, die uns dazu etwas hinführen wollen und sollen. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführen und sich irreführenden Gedanken und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügen nehmen die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden, von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Als ich so auch über die ersten drei Verse nachgedacht habe, ist mir so die Bewegung eingefallen. Ich will nichts gegen die Leute sagen, das sei ferne. Aber da sind die Vegetarier, die verbieten jedes Fleisch zu essen und sie möchten das am liebsten zum Gesetz machen. Fleisch muss abgeschafft werden. Und dann sind die, die sagen, naja, Fleisch, das ist ja schon gut, wenn wir darauf verzichten, aber alles, was die Tiere produzieren, das können wir doch nicht genießen. Wir vergewaltigen doch die Schöpfung. Wir vergewaltigen doch alles, was Gott gegeben hat. Er lässt Pflanzen wachsen und davon können wir doch leben. Es geht so weit, dass die Veganer kein Ei essen, keinen Honig essen, keine Butter essen und alles, was von irgend mit Tieren zusammenhängt, das wird alles negiert. Das geht gar nicht, dass man sowas macht. Und darum möchte man schon das Fest in die Hand nehmen und das eben auch so sagen, die Speise ist uns gegeben, wir können Kräuter essen, wir können all das, was uns an Gemüse gegeben ist, an Obst, Gott hat so viel gegeben und davon können wir auch leben. Sie verbieten also Speisen, bestimmte Speisen. Dann sind noch welche dabei, die das Heiraten verbieten. Na, so weit sind wir ja noch nicht, dass es verboten ist. Aber wenn wir in die Gesellschaft hineinblicken, dann fällt es auf, dass immer mehr ehelos bleiben. Das ist die eine Sorte, die sagen, nö, wozu? Und die anderen sagen, ach, Ehe brauchen wir auch nicht. Es reicht ja, wenn wir zusammen sind. Und das möchte man in unserer Zeit möglichst auch gesetzlich legalisieren. Und man ist schon dabei, Dinge so festzulegen. Am letzten Wochenende haben wir uns auch etwas sagen lassen müssen über die ganze Gender-Ideologie. Und heute fühle ich mich als Mann, morgen fühle ich mich als Frau. Wenn ich den Vorteil sehe, dass ich als Frau gebraucht werde, dann fühle ich mich als Frau und dann sage ich das auch so. Wenn ich denke, im Sport kann ich etwas erreichen, dann bin ich eben meine Frau und starte bei den Frauen. Und noch schlimmer wird es bei denen, die sagen, ich bin eine Frau, um im Umkleideraum bei den Frauen dabei zu sein. Das sind erst die ganz schlimmen. Aber auch das hat keinen Ursprung in den vom Glauben Abgefallenen. In den Menschen, die sich da vom Bösen führen und leiten lassen. Und darum jede göttliche Ordnung über den Haufen werfen. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Gott hat Nahrung geschaffen. Gott hat die Ehe geschaffen. Er wollte, dass Mann und Frau gemeinsam zusammenleben, Kinder bekommen und so die Erde bevölkern. Das, was Gott geschaffen hat, ist gut. Punkt. Da gibt es keine Abstriche. Dabei bleiben wir. Und ich habe einige Bibelstellen mal so herausgesucht. Schöpfungsbericht kennen wir alle. Und am Ende der Schöpfung sagt Gott, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Das ist ein Wort an Noah nach der Sintflut. Und dann Petrus. Und er sah den Himmel aufgetan und ein Gefäß herabkommen, wie ein großes leinenes Tuch, an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm und siehe, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, o nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm, was Gott rein gemacht hat, das mache du nicht unrein. Soweit erstmal zu dem, was Gott rein gemacht hat. Ich denke, aus der Schöpfung her ist alles gut, was Gott gemacht hat. Und ich habe mich gefragt, woher kommt dann all das Übel in unserer Welt? Ja, das könnte man ja ganz schnell erklären mit dem Sündenfall. Und als Adam und Eva aus dem Paradies getrieben wurden, dann sagt Gott, und die Erde ist verflucht, die soll euch Distel und Dornen tragen. Mit Mühe und Schweiß sollt ihr euer Brot essen. Ja, Gott hat Dinge zugelassen und auch gewollt zugelassen. Aber mir fiel dann auf die Gleichnisrede Jesu ein. Da geht ein Sämann, sät guten Samen, so heißt es. Also kann er auch gute Frucht erwarten. Und als die Saat aufgeht, stellen sie fest, nee, das ist ja nicht nur gute Saat. Da ist ja so viel Unkraut dazwischen. Und wer einen Garten hat, der weiß, wie Unkraut ärgerlich sein kann. Und die Knechte des Herrn sagen, Herr, das Unkraut muss weg. Willst du, dass wir hingehen und das ausreißen? Nein, das lasst mal. Und die Knechte sagen, hast du nicht guten Samen gesät? Woher hat das Unkraut? Und der Hausherr sagt, das hat der Feind getan. Ich weiß es nicht, steht so nicht in der Bibel, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Satan auch viele böse Dinge in diese Gott geschaffene Welt hineingebracht hat, die uns bis heute ja, schwer zu schaffen machen. Wo wir sagen, wie kann Gott sowas schaffen? Aber es ist eben vieles auch erstmal verdreht worden durch den Sündenfall. Aber ich glaube auch, dass Satan seinen Teil dazu beigetragen hat. Der böse Feind hat in die gute Schöpfung Unkraut gesät. Was Gott geschaffen hat, ist rein. Und Petrus musste darauf aufmerksam gemacht werden. Es ging bei Petrus gar nicht mal um die Speise, die ihm vorgesetzt wurde. Es ging bei Petrus einfach darum, dass er erkennen musste, dass die Hunde da draußen, so bezeichnete Jesus einmal die Heiden, es ist nicht gut, dass man den Kindern das Brot nimmt und werft es vor die Hunde. Damit war eine heidnische Frau gemeint. Wir sind doch die Juden, wir sind doch das auserwählte Volk. Was haben wir mit den Heiden zu tun? Nein, Gott. Und dann muss Gott ihm sagen, was ich will und was euer Auftrag ist, das müsst ihr auch tun. Ihr sollt zu den Heiden gehen, zu denen, die ihr für unrein erklärt. Und damit musste Petrus dann eben auch im Auftrag Gottes zu Cornelius gehen. Und als er zurückgekommen ist, wie kannst du bloß zu den Unreinen gehen? Wie kannst du bloß mit denen Gemeinschaft haben? Petrus musste sich dann vor der Gemeinde rechtfertigen. Und als er das getan hatte, lobte die ganze Gemeinde Gott für sein Wirken und für sein Handeln. Ja, was Gott gereinigt hat, auch von dem Verschmutzten, das dürfen wir nicht unrein erklären. Und dann geht es jetzt wirklich auch um die Nahrung, um das Essen. Denn alles, wenn es mit Danksagung empfangen wird, dann ist es geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Ich weiß nicht, ob euch so dieses Zitat bekannt ist, aber wenn wir am Tisch gedankt haben und hinterher gesagt haben, das schmeckt ja nicht, brauchen wir nicht, dann haben wir es oft zu hören gekriegt, na, wir haben doch dafür gedankt. Und wenn wir dafür gedankt haben, dann kann es uns nicht schaden. Es wird geheiligt, es wird gereinigt, es wird als Gottesgabe angesehen, wenn wir das in Dankbarkeit annehmen. Ja, dieses geheiligt, ich denke mal, das bezieht sich auch ganz besonders auf die Speise. Und ich weiß nicht, habe ich auch keine Stelle gefunden, warum Gott, nachdem er dem Noah gesagt hat, alles Fleisch ist für eure Speise, dann später im Gesetz viele Dinge für unrein erklärt hat. Zu Noah sagt er, ihr könnt alles essen. Im Gesetz heißt es dann aber, es gibt Vorschriften, ihr dürft nur das essen, was wiederkäut und gespaltene Füße hat. Also alle Rinder, Schafe, Ziegen und Schwein eben nicht. Schwein hat zwar gespaltene Füße, Zehen, aber er hat eben, ist kein Wiederkäuer. Und so gab es bei den Fischen Unterschiede, die keine Schuppen haben, durften nicht essen. Also wenn wir heute einen Aal essen, den dürften wir nach dem Gesetz auch nicht essen. Warum Gott dann das so geregelt hat, weiß ich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn heute Schweine geschlachtet werden, dann kommt zunächst der Fleischbeschauer. Die Leute, die etwas damit zu tun haben, wissen das. Und dann wird ein Stück aus der Leber rausgenommen und von einem bestimmten Stück Fleisch und dann werden Proben genommen. Weil es sein kann, dass bei den Schweinen Trichin, so heißen wohl die Viecher, in der Leber und in bestimmten Fleisch stecken können. Und die Trichinen, wenn der Mensch sie isst, sind für den Menschen tödlich. Sicher hatten die Israeliten noch nicht die Möglichkeit, das Fleisch so zu kontrollieren und zu betrachten. Es wäre von meiner Seite aus eine Vermutung, die ich aber nicht biblisch belegen kann. Aber Gott hat sich etwas gedacht, wenn er bestimmte Tiere verbietet, dass man sie isst. Ich denke auch, dass wir nicht nur auf die Speise sehen sollen, sondern auch auf das, was uns in unserem täglichen Leben begegnet. Ich habe in der letzten Woche eine Predigt gehört oder einen Beitrag. Und in dem Beitrag erzählte der Prediger, in seiner Gemeinde lebt ein Homosexueller und er ist dankbar dafür. Der Homosexuelle ist verheiratet, hat drei Kinder und hat ihm in einem seelsorgerlichen Gespräch gesagt, ich habe keine Probleme, wenn mir hübsche Frauen vorbeilaufen. Aber wenn ich einen Mann sehe, dann habe ich Anfechtung. Aber ich will das nicht ausleben. Und das war für mich so ein Anlass. Wir neigen schnell dazu, Homosexuelle zu verurteilen. Es ist eine Fehlbildung der Natur oder auch von Gott gegeben, zugelassen, weiß ich nicht. Aber Homosexualität, wenn sie nicht ausgelebt wird, homosexuelle Leute, ob Mann oder Frau, wenn es nicht praktiziert wird, sind Gottes Geschöpfe, so auch die anderen, aber sie haben dann eben auch das Bewusstsein, dass es Sünde ist und sie leben es nicht. Und darum ist es uns nicht erlaubt, prinzipiell Leute, die diese Veranlagung haben, zu verurteilen. Verurteilt werden darf und muss Sünde. Gott liebt keine Sünde. Und darum ist es auch gut, wenn Paulus sagt, es sollten nicht alle heiraten. Aus welchen unterschiedlichen Gründen? Weil sie von Natur aus nicht dazu geschaffen sind, weil sie vielleicht auch andersartig geschaffen sind oder weil sie von Gott den besonderen Auftrag haben. Aber an keiner Stelle in der Bibel steht geschrieben, dass es eine Vorschrift ist, Menschen zu einer Ehelosigkeit zu zwingen. Am Anfang, als ich die Verse gelesen habe, es gibt in der letzten Zeit Menschen, die verbieten zu heiraten. Was dabei rauskommt, brauche ich hier nicht mehr auszubreiten. Ja, es ist schlimm, wenn Menschen meinen, mit ihrem Frömmigkeitsgefühl etwas festzulegen, was der göttlichen Ordnung widerspricht. Wir kennen alle, ganz bewusst aus der katholischen Kirche, dass Priester und ganz besonders Geweihte ehelos leben sollen und müssen. Wenn es anders wird, dann gibt es. Es gibt aber auch viele andere, die sagen, es ist viel besser, ohne Ehe zu leben. Und darum müssen wir da ganz deutlich unterscheiden. Das, was Gott gesagt hat, was er in seiner Schöpfung festgelegt hat, das ist die Norm. Und nicht, was Menschen aus Freimütigkeit ablehnen oder unter Zwang durchdrücken wollen. Es wird nie gut. Denn alles, was Gott gegeben hat und was mit Danksagung empfangen wird, auch die Ehe. Und ich muss sagen, ich habe meine Ehe wirklich dankbar aus Gottes Hand genommen. Denn unsere Mutter hat es uns schon als Kinder beigebracht, oder beigebracht ist zu viel gesagt, so eingeschärft, besser gesagt. Wenn ihr so weit seid, dass ihr Sehnsucht nach der Ehe habt, dann bittet Gott, dass er euch führt und leitet, dass er euch die Augen öffnet für den Partner, den er für euch bestimmt hat. Ich habe schon öfter mal meinen Lebensweg erzählt und es war Führung Gottes, dass ich nach Oranienburg gekommen bin, dass ich dort während meiner Armeezeit auch die Freiheit, die ich hatte, zum Gottesdienst zu gehen, dort dann meine Frau kennengelernt habe. Ich wurde dann bei der Beerdigung der Ältestenschwester von Renate gefragt, von einer Gleichaltrigen, die damals auch da war. Nun sag mal, Siegfried, warum hast du denn gerade die Renate geheiratet? Da waren doch so viele hübsche Mädchen da. Ja, Oranienburger Jugend war eine Jugendgruppe, wo die Männer Delikatesse waren oder Rarität waren. Und da war jeder auswärtig kommende ein willkommener Gast. Warum hast du gerade die Renate geheiratet? Ja, ich habe sie gesehen, sie hat mir gefallen, aber ich habe darüber ernsthaft gebetet, ob Gott es mit dieser Frau für mein Leben vorgesehen hat oder bestimmt hat. und ich habe sie dankbar angenommen. Im September hätten wir unsere Diamantenhochzeit gefeiert, das sollte nun nicht mehr sein, aber 57 Jahre gemeinsames Leben, 57 Jahre habe ich erlebt, das, was Gott zusammenführt, das, was mit Dankbarkeit genommen wird, dass das auch von Gott geheiligt wird. Und ihr selbst, alle, die meine Renate gekannt haben, ihr selbst wisst ihr, wie sie ein Segen war und wie sie für mich ganz persönlich Hilfe war, aber auch in der Gemeinde mit ihrer Mitarbeit. Ja, was mit Danksagung genommen wird, das ist von Gott geheiligt. Die Ehe, die Speise. Und wenn wir das so sehen, sind so wunderbare Speisen gut gewachsen, gut gedeiht oder gediehen. Ja, dürfen wir alles mit Danksagung empfangen. Und wenn dem einen oder dem anderen das Prinzip einfach nicht schmeckt, soll es auch so sein. Ich habe damit kein Problem, mir schmeckt ja auch nicht alles. Und ich sage für mich persönlich, was mir nicht schmeckt, muss ich mir auch nicht auf den Tisch holen. Aber wenn ich es mir auf den Tisch geholt habe und es gedankt habe dafür, dann will ich es auch essen. Und das dürfen wir uns ganz getrost mitnehmen. Was Gott geschaffen hat, ist rein, vollkommen. Es gibt nichts Unreines. Wir können uns mit Speisen nicht verunreinigen. Denn Jesus sagt seinen Jüngern einmal, was durch den Mund hineingeht, was ihr esst, das verunreinigt den Menschen nicht. Aber was aus dem Herzen kommt, unsere Blicke, die wir sehnsüchtig nach anderen Dingen lenken, egal was es ist, haben wir ja gehört, ob es uns seht auf das Auto, seht auf euer Haus, seht auf das, was ihr alles zu essen, zu trinken habt, seht auf den Wohlstand, ja, auf das fließende Wasser, was aus dem Hahn kommt. Es ist alles Grund genug, Gott zu danken. Und das nicht nur so am Erntedankfest, das ist eigentlich immer so mein Schlusssatz bei der Erntedankpredigt, nicht nur am Erntedankfest, sondern Gott will, dass wir alles, was uns gegeben ist, was uns geschenkt ist, mit Dankbarkeit im Gebet genießen, annehmen und dann sind auch die Gaben Gottes geheiligt.